Hallo, liebe Horror-Movie-Fans. Hier sind wieder die Biene.
Und der Nil.
Von Blutkreislauf.
Dem Horror-Movie-Podcast für
genau.
euch.
Und wir sind heute mit einem ganz tollen Film für euch da. Und zwar Der Exorzismus von Emily Rose.
Ja, das ist quasi einer unserer Lieblingsfilme. Das muss man vielleicht dazu sagen. Der ist wirklich für uns zumindest einer der, ja, ich würde nicht sagen der beste, aber mit einer der besten Horror-Filme, die es so auf dem Markt zumindest bislang irgendwie so gibt. Oder zumindest für uns halt, ne? Was rede ich denn da eigentlich schon wieder für ein Zeug?
Aber du hast völlig recht. Und das ist auch der Grund, warum wir den Film schon öfter angesehen haben, weil man kann ihn wirklich immer wieder anschauen und trotzdem gruselt man sich immer wieder. Also ich würde fast sagen fürchten. Also ich finde, wenn man sich auf diesen Film einlässt, da bekommt man es wirklich mit Urängsten zu tun. Mit wahnsinnigem Schauer, Schrecklichkeit, auch ein bisschen Mitgefühl. Es ist einfach ein ganz, ganz toller Film, der einen in den Bann zieht, wenn man sich gerne so richtig ängstigt, dann liegt man mit dem Film wirklich richtig.
Auf jeden Fall. Das ist ein sehr gruseliger Film. Zumindest an manchen Stellen finde ich ihn sehr, sehr gruselig. Deswegen ist auch unser Gruselfaktor in dem Fall wieder relativ hoch.
Oh ja.
Ich würde sagen, eine 8, eine 9.
Ich bump it up to 9.
9. Wir bumpen it up to 9. Also das ist jetzt wirklich mal einer, der ist schon sehr gruselig. Es gibt viele Szenen drin in dem Film, kommen wir auch noch gleich dazu, wo man wirklich sich so denkt, so, nein.
Und, oh Gott.
Ja, das passt natürlich auch. Der Film ist übrigens auch sehr gut besetzt mit guten SchauspielerInnen.
Oh ja.
Auch bekannten SchauspielerInnen. Also ist auf jeden Fall sehenswert und beruht, also der ganze Film beruht auf einer wahren Begebenheit.
Richtig, das steht ganz am Anfang auch dort. Weiß nicht, ob alle immer auch das lesen, was so immer kleingedruckt in so einem Film eingeblendet wird. Und vielleicht kennen ihn ja auch noch nicht alle. Diese wahre Geschichte, die ist Nil und mir auch bekannt, weil wir sind ja aus Bayern. Und die Geschichte, auf die der Film sich bezieht, ist eine Geschichte, die hier in Bayern geschehen ist. Die Geschichte um Anneliese Michel. Und bevor wir euch jetzt von dem Film erzählen, ist es uns ganz besonders wichtig, hier nochmal einen Punkt zu machen, dass Fiktion und Realität natürlich zu unterscheiden sind. Also die Geschichte, die sich damals in Bayern zugetragen hat, da ging es um eine sehr kranke Frau, die im Rahmen von Exorzismen, abgehalten durch einige Priester der katholischen Kirche, sehr gelitten hat und zum Schluss verstorben ist. Und der Film hat die Inhalte zwar aufgegriffen, aber natürlich wird in einem Horrorfilm die Geschichte so erzählt, dass all diese gruseligen, dämonischen Dinge natürlich echt sind. Und es ist ganz wichtig, dass man das nicht verwechselt. Also die ursprüngliche Geschichte ist eine sehr tragische Geschichte, die nichts mit Spiritualität zu tun hat, sondern höchstens damit, was passieren kann, wenn man sich verliert in einem zu starken Glauben.
Und der Film nutzt auch diese Geschichte von Anneliese Michel nur als Grundlage, in Anführungsstrichen. Das heißt also, das, was man im Film dann letztendlich sieht, also Teile sind natürlich schon übernommen worden, aber so das ganze Grundgerüst vom Film ist dann doch eher Fiktion oder fiktiv.
Genau.
Aber beruht eben auf der Geschichte.
Ja, und da kommen wir bestimmt auch noch im Verlauf dazu, wo die Überschneidungen sind und Parallelen. Und es ist ja so, dieser Exorzismus damals hat stattgefunden oder diese vielen, vielen Exorzismen. Und das ist nun mal die traurige Realität in dem Fall, aber eben ein ganz, ganz, ganz tolles Futter für einen ganz tollen Film. Und ich würde sagen, Nil, wir legen mal los.
Ich würde noch ganz kurz einschmeißen, wenn ich noch darf. Und zwar, falls euch Anneliese Michel interessiert, könnt ihr ja mal bei YouTube ein bisschen schauen. Da findet man schon ein bisschen auch Material und so.
Ja, da gibt es gute Dokus dazu.
Da gibt es schon ein bisschen was, dann kann man sich das anschauen. Aber es ist eine kranke Person gewesen. Also da hat es
ja, sehr tragische
Geschichte. Nichts mit Geistern und so weiter
und
zu tun, aber...
Und weil dann will ich auch noch was einwerfen, bevor wir beginnen. Es ist tatsächlich gruselig, sich damit auch mit der echten Geschichte auseinanderzusetzen. Als ich das damals getan habe, ich habe, also wer doch ein zartes Gemüt hat und die Realität manchmal vielleicht etwas gruseliger findet als das Fiktive, der ist an dieser Stelle jetzt auch mal ein bisschen gewarnt. Ja?
Genau, also gibt es heute auch mal so eine Triggerwarnung, wie man so schön sagt. Ne? Nicht nur eine Spoiler-Alert-Warnung, sondern auch eine Triggerwarnung.
Genau, aber endlich jetzt.
Legen wir mal los mit dem Film.
Exorzismus von Emily Rose. Ich fange mal an mit der ersten Szene. Man sieht ein Haus. ein eher ärmliches Haus, Bauernhaus, eine Scheune daneben. Die Szene ist sehr düster, dunkel. Das Haus scheint sehr verlassen. Zumindest gibt es keine Nachbargrundstücke. Das Licht auch etwas neblig verdüstert, die Vorhänge halb zugezogen. Ein sehr unheimliches Haus. Und man erfährt ziemlich schnell, dies ist das Haus, in dem Emily Rose vor kurzem verstorben ist.
Ja, und in diesem Haus sieht man dann auch die Familie von Emily Rose. Die sehen alle etwas betrübt aus. Es ist auch ein Priester anwesend und es ist wohl auch ein Arzt oder Gerichtsmediziner oder was anwesend, der eben
den Tod feststellen.
Tod feststellen und kann aber den nicht eines natürlichen Todes,
Ich glaube, er sagt sogar selber, als er rauskommt, es tut mir leid, ich kann nicht sagen, dass sie eines natürlichen Todes gestorben ist. Übrigens, in dem Haus sind auch überall Katzen. Das fand ich auch irgendwie so ein bisschen gruselig.
Das stimmt, also es ist schon eine sehr spooky Umgebung, sage ich jetzt mal. So ein bisschen unheimliche Umgebung. Und auch der Anfang des Films ist etwas unheimlich. Man weiß zwar relativ schnell, also es geht hier jetzt wohl um den Tod von dieser Emily Rose, aber man weiß jetzt eigentlich noch gar nicht so genau, was passiert ist. Und das kommt jetzt dann erst. Das ist so dieser erste Einstieg.
Genau, man hat sie auch noch nicht gesehen. Man hat die Leiche nicht gesehen. Man sieht nur, wie eben dieser Gerichtsmediziner aus der Tür aus dem Zimmer wieder rauskommt und man sieht auch in seinem Gesicht diesen Schrecken und das ist auch etwas in diesem Film, das kann ich mal vorwegnehmen, in diesem Film lacht eigentlich niemand, niemand lächelt. Eigentlich sind alle gezeichnet von Erschütterung und Schrecken. Das ist mir erst später mal aufgefallen, aber ich glaube, das trägt dazu bei, dass der Film auch stellenweise als sehr bedrückend empfunden werden kann. Achtet mal darauf, wenn ihr den Film anguckt.
So richtig los geht's dann in dem Film, wenn wir das erste Mal eine der Hauptdarstellerinnen kennenlernen, nämlich die Anwältin Erin Bruner, die einen ganz besonderen Fall übernehmen soll.
Ja, und zwar einen sehr schrecklichen Fall. Eigentlich will sie ihn am Anfang gar nicht nehmen, aber sie wird dann gelockt mit einer beruflichen Verbesserung. Auf jeden Fall soll sie einen Priester verteidigen, dem vorgeworfen wird, für den Tod von Emily Rose verantwortlich zu sein. Und zwar, weil er an ihr einen Exorzismus durchgeführt haben soll oder hat, der ihr das Leben gekostet hat.
Im Großen und Ganzen ist das eigentlich auch schon die Geschichte des Films. Also wenn man ganz ehrlich ist, es geht halt natürlich um diese Gerichtsverhandlung am Ende des Tages und um diesen Priester, wie dass so alles passiert ist. Also die Geschichte von Emily Rose wird in dieser Gerichtsverhandlung quasi aufgezeigt und man sieht dann immer, es gibt immer Zeitsprünge in diesem Film, sozusagen die Echt- oder Jetzt-Zeit, ne, diese Gerichtsverhandlung und dann vorher, was mit Emily Rose passiert ist tatsächlich, warum sie letztendlich dann verstorben ist und was da so alles dahinter steckt etc.
Genau, und der Film versteht es ganz toll, dann eben diese beiden Zeiten miteinander zu vereinen. Also die Ängste und Schrecken, die Emily durchmacht, von denen man dann erfährt während der Gerichtsverhandlung, die scheinen sich im Verlauf immer weiter auf die Jetztzeit auszuwirken und auch die noch lebenden Protagonisten heimzusuchen und zu beeinflussen.
Ja, und es ist auch ganz praktisch, dass man da zwischendrin immer so diese Gerichtsprozess-Szenen hat, weil die einfach einen so ein bisschen runterbringen wieder, ja. Weil die anderen teilweise dann doch schon sehr aufregend sind und beziehungsweise, ja, durchaus, da hat man schon hier und da mal so ein bisschen Grusel, ne, Angst.
Ja, das ist bei mir fast untertrieben. Ich fürchte mich richtig.
Ja, also da sind schon ein paar Szenen dabei oder ein paar Dinge dabei, die wirklich unter die Haut gehen, sagen wir es mal so. Und dementsprechend ist es natürlich ganz gut, wenn man dann so ein bisschen geerdet wird.
Genau. Und in dieser Gerichtsverhandlung ist die Erzählung ja ganz einfach. Die Ankläger behaupten, Pfarrer Moore, so heißt der Priester, Pfarrer Moore hätte einen Exorzismus an Emily Rose durchgeführt, der nicht notwendig gewesen wäre, weil sie krank war, schizophren und epileptisch. Und die Verteidigung versucht natürlich nachzuweisen, dass es sich bei der ganzen Sache doch um spirituelle Begebenheiten gehandelt hat. Oder zumindest versuchen sie, die Unschuld zu beweisen, dass Pfarrer Moore nicht fahrlässig gehandelt hat und dass er eben Emily Rose liebte und von Kindheit her an kannte. Und das ist praktisch so, das sind diese beiden Gegenseiten, die versuchen auch noch so ein bisschen uns als ZuschauerInnen in ihren Bann zu ziehen und zu überzeugen. Also so habe ich das empfunden, dass man irgendwie immer so auf die eine Fährte und auf die andere Fährte gelenkt wird. Ist das alles Quatsch oder ist was dran? dran. Im Verlauf des Films wird man dann aber doch dorthin gebracht, dass man glaubt, dass all diese schrecklichen, dämonischen Dinge wirklich passiert sind und dass Pfarrer Moore wirklich nur versucht hat, Emily Rose das Leben zu retten, indem er diesen Exorzismus durchgeführt hat.
Und da sind wir auch schon, da können wir gleich mal einsteigen, wenn wir schon mal bei diesen Dämonischen sind. Und zwar am Anfang ist es ja so, also wir haben ja jetzt ganz kurz den Anfang des Films, aber die erste Rückblende so ungefähr ist dann auch wie Emily Rose. Also die ist ja eine junge Dame. Sagt man das? Nein, eine junge Frau. Das
klingt jetzt so ein bisschen altbacken.
Es klingt altbacken, ja, aber das liegt daran, was der Film auch so ein bisschen in der Form irgendwie ist. Ne? Das wirkt alles so ein bisschen altbacken, so zumindest, wo sie aufwächst und wo sie lebt. Weil,
ja, sie ist, glaube ich, sehr einfach aufgewachsen. Und es wird ja auch erwähnt, dass sie eigentlich nie in der Stadt war und nur dieses ländliche Leben kennt. Sie ist sehr einfach angezogen und sie kommt ja dann das erste Mal in die große Stadt, um zu studieren. Ne?
Genau, das wollte ich eben gerade sagen, dass sie eben an die Uni geht zum Studieren. Und da dann rauskommt aus diesem, ja, heute würde man wahrscheinlich sagen, aus diesem Bauernkaff, ne? Obwohl das ein bisschen Kuhkaff, ja, und so, das ist ein bisschen fies vielleicht für Leute, die da leben.
Wahrscheinlich aber, nicht politisch.
Ja, wir leben auch in einem Kuhkaff, also was soll's. Wir dürfen das sagen quasi. Ja. Genau, und sie studiert, wo geht sie eigentlich hin, welche Stadt? Ach, ist egal. Auf jeden Fall geht es dann da los mit diesen dämonischen Erfahrungen, als sie an der Uni ist sozusagen, in dem Wohnheim, wo sie dann lebt.
Mhm. Ganz schrecklich fängt es an. Emily Rose riecht Brandgeruch des Nachts, wacht auf, geht ganz allein in ihrem dünnen Nachthemdchen barfuß mal auf den Gang. Es ist alles sehr, sehr düster und unheimlich. Türen fliegen zu, der Wind ist, sie huscht wieder in ihr Bett, will sich zudecken und dann beginnen diese furchtbaren Bewegungen des Bettes. Sie wird in die Matratze eingesogen. Es ist eigentlich wirklich sehr, 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 sehr schrecklich und die Schauspielerin spielt diese Situation auch so unfassbar gut. Sie wird dann fast aus diesem Bett ausgespuckt, rennt raus in den Regen und ruft, glaube ich, ihre Ärztin an. Die ruft sie dann an einer Telefonzelle zurück und Emily Rose schreit nur wie am Spieß. Und es geht einem wirklich durch Mark und Bein.
Emily Rose wird gespielt von Jennifer Carpenter. Das kann man vielleicht an der Stelle mal erwähnen, dass sie das wirklich hervorragend macht. Also die schauspielerische Leistung von Jennifer Carpenter ist wirklich ganz,
phänomenal.
Ganz, ganz toll an der Stelle, ja.
Ja. Dieser Moment des Erstkontaktes mit den Dämonen in diesem Wohnheim wird vor Gericht später natürlich so von den Anklägern dargestellt, dass sie dort ihren ersten epileptischen Anfall hatte. Und überhaupt wird ja die ganze Zeit von Psychosen und Epilepsie und Schizophrenie gesprochen. Und ihr könnt euch vorstellen, so ein epileptischer Anfall, der kann ja auch gruselig aussehen. Und wie Nils schon gesagt hat, diese Schauspielerin spielt diese körperlichen Verrenkungen so unfassbar glaubwürdig, dass man denkt, diese Schauspielerin bricht gleich in zwei Teile. Und das ist ein großer Anteil des Gruselfaktors in diesem Film. Einfach diese furchtbaren körperlichen, unnatürlichen Bewegungen der Schauspielerin. Und es gibt so viele Szenen später in diesem Wohnheim noch oder in der Psychiatrie, in der sie dann landet, in der man wirklich Angst bekommt, wenn man Emily Rose sieht.
Ja, und tatsächlich am Anfang ist es auch wirklich so, dass durch diese Gerichtsverhandlung, wo die eine Seite ja versucht nachzuweisen, dass die Frau einfach krank ist und die andere Seite mehr oder weniger versucht zu erklären, dass sie von Dämonen besessen war, da weiß man selber als Zuschauer, finde ich, jetzt auch noch nicht so ganz, weil es gibt dann noch eine weitere Szene in diesem Wohnheim, beziehungsweise sie ist nicht direkt im Wohnheim, sondern am Unigelände und hat da auch einen Kommilitonenfreund oder sowas, also mit denen sie sich dann auch später, glaube ich, sogar ein bisschen in ihn verliebt und so, ne?
Jason, ne? Jason ist auf jeden Fall immer bei ihr.
Genau, also am Anfang aber ja nur als Freund in Anführungsstrichen, wobei, also sie rennt dann durch den, also sie kriegt dann wieder so einen Anfall und sieht wie die Gesichter von den Menschen, die ihr begegnen, irgendwie zu so Horrormasken werden oder so zerlaufen.
Ja, ne? Das ist ganz schrecklich.
Das ist ganz schrecklich und das ist wirklich sehr gruselig. Sie kriegt natürlich auch wahnsinnige Angst und ihr Freund Jason merkt es auch, dass da irgendwie, er sieht sie zufällig und merkt dann auch, dass da irgendwas nicht stimmt. Und das könnte man ja durchaus als Schizophrenie abtun, ne? Also, dass man wirklich so, dass man sich was einbildet oder dass die Person sich was einbildet und man könnte...
Ja, durchaus. Es ist ja auch so, dass man dann später im Film sieht, wie die anderen Menschen, die ihr begegnen, ja selber vor Emily Angst haben, ne? Weil die natürlich keine zerlaufenden, blutrünstigen, dunklen, schwarzen Augen haben und keine Horrorfratzen, sondern selber erschrecken, weil da ein junges Mädchen im Nachthemd durch den Regen an ihnen vorbeirennt und völlig angstverzerrt schreiend an ihnen vorbeirennt.
Ja, genau. Und deswegen ist es ja auch irgendwie so, dass man wirklich davon ausgehen könnte, dass man hier eine Psychose oder eine Schizophrenie oder sowas bei der Emily im Endeffekt tatsächlich, dass das stimmt. Ja, also man weiß am Anfang, wenn man den Film noch nicht gesehen hat, natürlich noch nicht so ganz, ist da jetzt dämonischer Befall oder ist er da nicht? Also ne, das, damit wird sehr gespielt.
Was aber schon, finde ich, zu Beginn klar wird, ist, als man Pfarrer Moore, den nächsten sehr wichtigen Protagonisten des Films, kennenlernt. Wenn man ihm begegnet, dann traut man ihm einfach nichts Böses, Niederträchtiges zu. Er scheint ein sehr sanfter Mann zu sein, dem es gar nicht wichtig ist, sich selbst zu verteidigen. Er will Emilys Geschichte erzählen. Und das ist so der Punkt, an dem ich doch eher so überzeugt wurde. Auf jeden Fall hat Pfarrer Moore geglaubt, dass Emily Rose besessen war.
Und im Verlauf des Films gibt es auch, glaube ich, diesen Wandel, oder was heißt Wandel, aber diese Vermutung von Erin Bruner, von der
Anwältin.
Von der Anwältin, genau, die den Priester Moore verteidigen soll oder verteidigt.
Richtig, weil Erin geht ja eigentlich durch ihre eigene kleine Hölle während dieser Gerichtsverhandlung. Da kommen auch einige sehr gruselige Szenen auf den Zuschauer oder auf die Zuschauerin zu. Ich erinnere an diese eine Nacht, wo sie selber diesen Brandgeruch hat in ihrer Wohnung, von dem sie ja gehört hat während des Gerichtsprozesses. Ihr erinnert euch, Emily Rose ist aufgewacht von einem Brandgeruch und ist dem nachgegangen. Und das Gleiche passiert während des Prozesses eben auch Erin.
Was auch immer passiert, ist, dass die Uhr stehen bleibt um 3 Uhr nachts, weil das die Zeit der dämonischen Hexenstunde ist. Und so verspotten die Dämonen die heilige Dreifaltigkeit.
Genau, das erklärt Pfarrer Moore Erin nämlich später im Verlauf. Der kriegt das nämlich ein bisschen mit. Er erzählt auch eben, weil auch er schon nachts aufgewacht ist um diese Uhrzeit und einen Brandgeruch hatte und eigene dämonische Erfahrungen machen musste, erzählt er davon während des Gerichtsprozesses und Erin stockt so ein bisschen auf oder kriegt einen Schreck, als er von dieser Uhrzeit nämlich spricht. Und da merkt man eben schon, dass es doch mit etwas zu tun hat, was alle verbindet oder was jedem drohen kann, der sich irgendwie auf diese finsteren Mächte einlässt, egal ob er daran glaubt oder nicht. Denn Erin ist ja, das sagt sie am Anfang, eine Agnostikerin, die nicht an Übersinnliches glaubt oder zumindest starke Zweifel hat. Im Verlauf dieses Films werden ihre Zweifel zumindest größer und auch sie hat Momente der Furcht.
Fürchten tun sich eigentlich fast alle in diesem Film, muss man ganz ehrlich sagen. Auch der Freund Jason von Emily hat so einen Moment und zwar diese eine Szene in der Kirche.
Oh Gott, die Kirchenszene.
Genau, das ist dem Moment, wo er Emily sieht, dass sie wegläuft, weil sie diese Fratzen sieht, haben wir ja vorhin schon mal erwähnt, es geht da noch ein bisschen weiter, diese Szene. Sie rennt dann nämlich in eine Kirche, er rennt ihr hinterher und so weiter. Und dort passiert dann wirklich was,
widerlich Schreckliches.
Ja, widerlich schrecklich. Also sie verbiegt sich total, wird irgendwie vom...
Die
Augen sind schwarz. Sie will eigentlich... Sagt sie sogar auch was in
dem Moment? Ja, sie sagt, rühr mich nicht an.
In so einer bösen, tiefen... Also, ne? Stimme ja, eigentlich.
In einer unmenschlichen Stimme.
Unmenschliche irgendwie. Stimme, genau. Und das Jason ist dann natürlich erstmal auch dann völlig perplex irgendwie. Was geht denn ab so ungefähr?
Ich habe mich ehrlich gewundert, dass er bei ihr blieb, weil ich hätte so eine Angst. Also ich glaube, sie hatten ja so eine Art Beziehung. Ich hätte so eine Angst. Es kommt dann nochmal eine Szene, wo er aufwacht und Emily eigentlich bei ihm übernachtet hatte und sie liegt am Boden wie ein Käfer auf dem Rücken, die Extremitäten von sich gestreckt und zusammengefaltet und der Kopf überstreckt und die Augen schwarz weit aufgerissen, der Mund geöffnet und sonst keine Bewegung. Also das ist wirklich furchtbar. Stellt euch mal vor, ihr wacht auf und euer Partner oder eure Partnerin liegt so gekrümmt und verformt am Boden. Da habt ihr doch keine Luft mehr. Und das habe ich auch öfter gedacht. Und deswegen mag ich eigentlich auch Jason, weil er eigentlich die ganze Zeit bei ihr war und blieb, egal wie schlimm es dann noch am Ende wurde.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn mir das passieren würde, ne, also dann würde ich ja auch wirklich denken, also hier sind doch Dämonen am Werk, also wenn man das dann sieht, also das ist ja wirklich diese Verrenkungen und diese Art und Weise, wie die Emily Rose da liegt oder ja.
Liegt. Jetzt weiß ich, wie ich dich mal erschrecken kann.
Ja, bitte nicht.
Okay, nein, mache ich nicht.
Ich erschrecke auch so.
Okay.
Ja, das ist auf jeden Fall wirklich sehr gruselig, das Ganze. Deswegen ist so ein hoher Gruselfaktor schon durchaus angemessen bei dem Film. Da kommen ja nämlich noch mehr solche Szenen. Wir können ja gar nicht alle aufzählen hier, glaube ich, die da drin vorkommen oder wollen vielleicht auch gar nicht alle aufzählen. Nein. Aber es sind schon sehr, sehr viele, wo man sich, wie schon ganz am Anfang gesagt, irgendwie ne?
Ja, also. Ich will auch, also bei diesem Film will ich auch wirklich nicht zu sehr spoilern, weil den empfehlen wir ja wirklich allen Horrorfans da draußen. Und wer ihn noch nicht kennt, der soll auch wirklich noch mal da tief eintauchen und nicht alle einzelnen Szenen kennen. Und alle, die den Film schon gesehen haben, wissen sowieso, wovon wir sprechen, von dieser ganzen Düsternis und Finsternis. Es passiert wirklich so viel. Und es ist aber nicht so dick aufs Butterbrot geschmiert, sondern das wabert so um einen herum und wird immer stärker und dichter und hoffnungsloser und eben einfach schrecklich.
In der Gerichtsverhandlung erfährt man dann auch, dass zu diesem Zeitpunkt Emily noch nicht von den Dämonen besessen war. Sie wurde zwar heimgesucht, aber sie konnte den Ganzen noch widerstehen. Das kommt dann erst später. Sie landet dann im Krankenhaus oder in
Psychiatrie.
Und dort kann sie dann scheinbar den Dämonen nicht mehr widerstehen und sie fahren in sie ein, oder?
Genau. Es wird immer von dem Medikament Gambutrol gesprochen. Das Gambutrol ist wohl ein Antiepileptikum oder sowas. Wissen wir ja nicht. Auf jeden Fall ist die Behauptung der Verteidigung, dass dieses Gambutrol auch verhindert hat, dass ein Exorzismus funktionieren konnte. Das ist aber auch eigentlich ganz irrelevant, weil Emily mit Anraten vom Pfarrer Moore auch das Gambutrol absetzt für den Exorzismus. Und eigentlich können wir jetzt auch schon mal zu einem der Höhepunkte dieses Films kommen, und zwar dem Exorzismus.
Der hat es auch ganz schön in sich, dieser Exorzismus, muss man sagen. Man hört in der Gerichtsverhandlung quasi die Aufnahmen, also die Tonaufnahmen, weil Pfarrer Moore hat, beziehungsweise es ist immer vorgeschrieben bei einem Exorzismus, dass man eben auch eine Tonaufnahme davon machen muss. Und die werden natürlich dann abgespielt und wir als Zuschauer sehen, also hören das natürlich erstmal und dann sehen wir aber auch den echten Exorzismus, wie er praktisch bei Emily Rose stattgefunden hat.
Genau, wir sind dann wieder in der Rückblende sozusagen und dürfen alles miterleben. Und das ist tatsächlich eine Last. Wir sind wieder im Haus von Emily Rose und ihrer Familie anwesend. Das wird auch auf dem Tonband gesagt. Bei diesem Exorzismus sind Pfarrer Moore, ein Arzt, dessen Name nicht genannt wird, der Vater von Emily, Jason und Emily selbst.
Emily liegt im Bett in ihrem Kinderzimmer und die anderen, die da anwesend sind, stehen drumherum quasi. Also Jason, Pfarrer und der Arzt und so weiter, die sind da alle.
Klassischer Exorzismus.
Genau, klassischer Exorzismus. Der Pfarrer holt seine Bibel raus und natürlich auch ein Kreuz, Weihwasser, alles dabei. Und ja, Emily ist da natürlich schon, besessen, ne? Können wir sagen.
Ja, auf jeden Fall. Die sitzt auf ihrem Bett, die Augen auf so eine Puppe gerichtet, die sie streichelt, so ein bisschen apathisch. Und Pfarrer Moore spricht.
Macht sie oder irgend sowas, oder?
Ja, Pfarrer Moore spricht dann praktisch den Dämon oder die Dämonen an. Und Emily bewegt sich kein Stück. Man hört nur aus ihrem Mund ein Kichern, das auch wieder so unnatürlich ist, dass es einem eiskalt den Rücken runterläuft. Also das ist wirklich eine fiese Szene. Und dann fängt Pfarrer Moore eigentlich schon an mit diesen, naja, was sagen sie da eigentlich immer auf? Ist das irgendwie, ich glaube, es gibt extra so Formeln in der Bibel, die für Exorzismen verwendet werden.
Ja, sind extra Gebete im Endeffekt auch, die gesprochen werden und so weiter, ne?
Zum genau.
Teil. Genau.
Ich glaub,
die anderen müssen ja dann auch immer mitbeten.
Genau, er sagt, ihr dürft für Emily Gebete sprechen, aber sie sollen praktisch nicht Kontakt mit den Dämonen aufnehmen, nicht mit dem sprechen oder nicht ihnen zuhören. Da weiß man dann schon, dass einem wahrscheinlich was Fieses erwarten wird. Und das passiert tatsächlich. Es dauert nicht lange, da fängt auch das Haus an zu wackeln. Man sieht im Erdgeschoss, da sitzen die Schwestern von Emily und die Mutter. Und die Kreuze, die dort an der Wand hängen, die Kruzifixe, die drehen sich dann um. Und man merkt schon, das Grauen ist jetzt oben im kleinen Stübchen eingezogen.
Ja, es gewittert natürlich auch draußen. Es ist also Nacht und dunkel und das ist alles eine sehr düstere und unheimliche Umgebung. Und bei Emily im Zimmer, da geht es dann auch so richtig ab.
Genau. Und die Dämonen in Emily werden immer stärker. Es ist unfassbar, was dann auch eben diese schon sehr geschwächte, dünne Person für Kräfte entwickeln kann durch diese Besessenheit. Die Familie, also der Vater und Jason, sollen Emily dann auch festhalten, weil die sich körperlich so wehrt. Sie schafft es aber, sich aus den Griffen loszulösen, springt dann aus dem Fenster tatsächlich durch die Scheibe, es klirrt. Und das ist ja, wie wir schon gesagt haben, im ersten Stock ihr Kinderzimmer, und sie springt einen ganzen Satz runter, und die Familie schaut aus dem Fenster und man sieht Emily dann in die Scheune rennen. Das ist auch schon eine sehr fiese Szene, weil sie ja dieses Nachthemd, so ein beiges, helles Nachthemd trägt, barfuß ist, es regnet ja, sie wird nass, und ihre verkrümmte Körperhaltung und der abgemagerte Körper, das sieht halt sehr grotesk aus, wie fast wie so ein Geist, der in der Nacht verschwindet oder beziehungsweise in diese Scheune rennt.
Und dann natürlich alle hinterher, also Pfarrer Moore und so weiter, die ganzen Leutchen runter, die Treppe runter und dann hinterher in die Scheune, weil der Exorzismus ist ja noch nicht vorbei. Also man muss ja jetzt hier noch weitermachen, weil man weiß ja noch nicht, welche Dämonen in ihr wohnen und welche, das muss man ja herausfinden. Damit man sie vertreiben kann, muss man ja wissen, wie die heißen. Das heißt, man braucht die Namen der Dämonen. Und das wird jetzt dann auch in dieser Scheune, wird das herausgefunden, welche Dämonen oder welcher Dämon in Emily tatsächlich zu Hause ist.
Und dass das sich um schlimme Dämonen handeln muss, wird auch dadurch deutlich, dass die ganzen Tiere in der Scheune, die Pferde, und man sieht auch Schlangen und Nagetiere, die da sonst aus dem Heu rausrennen, alle panisch. Also man merkt, dass die Tiere irgendeine dunkle Macht selbst auch wahrnehmen. Und an der Stelle ist auch klar, dass es sich hier um wirklich sehr finstere Mächte handeln muss. Und wie Neil schon gesagt hat, diese Stelle, wo die Namen preisgegeben werden der Dämonen, die innewohnen, so wird das dann, glaube ich, gesagt, die ist sehr dramatisch und sehr gruselig.
Ja, sehr gruselig. Also Emily kniet quasi auf diesem Heuboden sozusagen. Pfarrer Moore steht über ihr mit dem Kreuz in der Hand, so auf der, also vor die Stirn, und verlangt nach dem Namen der Dämonen. Und wir können ja mal ganz kurz, wir hören mal einfach mal ganz kurz rein, wie sich das, ihr müsst euch das mal bildlich vorstellen, so ein bisschen im Geist jetzt, was wir gerade erzählt haben. Und jetzt hören wir mal rein, wie sich das anhört.
Haltet euch fest.
Wir sind die innewohnen.
Und nie Huschoschohen betonen.
Ich habe Queen Hobby Tubbit in den
Rollen. Wenn du ein Käse Paroithin in Juda.
Ich mickle ja.
Anna Blia.
Oh, das ist schon fies, oder? Wenn man das so hört.
Das ist richtig fies. Also wenn ihr mitgezählt habt, es handelt sich da um 5 Dämonen, die ihre Namen sagen, in unterschiedlichen Sprachen. Also ich glaube Hebräisch und Latein. Man kriegt so ein bisschen mit, ich glaube, der in Kain war, der in Nero war, der
Judas
und ein Balial oder irgendwie so. Ich bin jetzt nicht so bewandelt, was Dämonen angeht, aber einer gruseliger als der andere, würde ich mal sagen.
Ja, ist schon mega gruselig, finde ich. Und vor allem, man muss sich mal vorstellen, also ihr nehmt jetzt mal diese Szene, ihr setzt euch vor euren Fernseher, macht die Lichter aus und dann setzt ihr euch vor euren Fernseher, macht die Szene und macht Dolby Surround volle Pulette an und dann schaut ihr euch die Szene mal an und dann schauen wir mal, ob ihr tatsächlich sagt, oh, nee, ist doch nicht gruselig, ist doch easy.
Oder ihr stellt euch einfach vor, einen Menschen, den ihr lange schon kennt, den ihr mochtet, der immer lieb war, spricht auf einmal mit solch fremden Zungen. Einfach nur mal das vorstellen.
Ja, genau, einfach nur mal vorstellen.
Emily Rose hat ja auch sieht man im Film immer diese schwarzen Augen, sieht selber wirklich sehr finster aus und verrenkt sich auch, während eben diese Stimmen aus ihr herauskommen. Und was ich gut gemacht finde, ist, die Stimmen überlappen sich ja auch. Also das widerspricht so ein bisschen der These, sie würde nur ihre Stimme verstellen. In der Gerichtsverhandlung ist auch ein Punkt der Anklage, dass bei bestimmten Erkrankungen, wir haben irgendwie wohl ein zweites Paar Stimmlippen und das könnte seltsame Töne erzeugen. Aber wenn natürlich verschiedene Worte übereinander lappen und verschiedene Stimmen, dann deutet es da wahrscheinlich schon eher auf etwas Dämonisches hin, auf eine Besessenheit.
Und besessen ist sie obendrein auch noch von Lucifer, der ganz zum Schluss, was wir jetzt in der Aufnahme nicht gehört haben, aber der dann auch nochmal sagt, ich bin hier auch drin, so ungefähr.
Der meldet sich zu Wort sozusagen.
Er meldet sich zu Wort, zum Schluss der Oberfiesling. Also wir haben in dem Fall jetzt 6 Dämonen in ihr drin und das ist auch wichtig, wir wissen jetzt, wir kennen jetzt die Namen, oder Pfarrer Moore kennt jetzt die Namen dementsprechend, und jetzt könnte man natürlich versuchen, sie auszutreiben, aber ja, das gelingt halt nicht.
Nein, es gelingt ganz und gar nicht. Erstens mal, also dieser Arzt, der versucht, Emily auch zwischendrin zu untersuchen. Ihr Puls rast. An dem Zeitpunkt sind übrigens die Pferde auch durchgegangen und haben die Scheune verlassen. Emily Rose ist total heiß. Sie wird auch gewalttätig, schlägt den Vater, glaube ich, ins Gesicht. Die Szene ist völlig dramatisch und wild und wüst. Und auch um Emily nicht zu gefährden körperlich, muss dann der Exorzismus abgebrochen werden. Hat somit also nicht funktioniert.
Dann sind wir wieder in der Gerichtsverhandlung, wo man ja diese Tonbandaufnahmen, eben die wir jetzt gerade auch gehört haben, abgespielt hat. Und die Geschworenen, die sind alle total geflasht, die sind mucksmäuschenstill, da ist es ganz ruhig in diesem Gerichtssaal, alle sind ein bisschen schockiert, ein bisschen diese düstere Umgebung kommt auch da ein bisschen, diese Stimmung kommt da ein bisschen auf und ist sozusagen dann allen klar, dass irgendwie...
Also zumindest würde ich mal sagen, sind alle beeindruckt von dem, was sie gerade gehört haben.
Genau, sie sind alle beeindruckt und den Geschworenen vor allem ist auch nicht so ganz klar, ob sie jetzt tatsächlich hier eine Schizophrenie, eine kranke Person hatten oder vielleicht doch wirklich eine Besessene.
Mhm. Und in der Gerichtsverhandlung kommt dann auch noch ein weiterer spannender Aspekt. Und zwar, das wird ja auf dem Tonband gesagt, es befindet sich oder anwesend ist ein Arzt, der nicht genannt werden will. Dieser Arzt meldet sich bei Aaron und ihrem Team, weil er jetzt doch für Pfarrer Moore aussagen will. Er will nicht, dass Pfarrer Moore bestraft wird, weil er ja bei dem Exorzismus dabei war. Er hatte aber furchtbare Angst, sich zu melden und er trifft sich mit Aaron. Er sitzt dann bei ihr auf einer Bank und man sieht, dass dieser Arzt völlig verängstigt ist. Also wohl seit der Zeit des Exorzismus völlig verängstigt ist und man sieht, der Mann ist ein älterer Herr, sehr nett aussehend eigentlich mit einer Nickelbrille und einem weißen Vollbart, Rauschebart und der guckt immer ganz verschreckt um sich rum und man merkt, dass es ihm eigentlich, dass er sich nicht sicher fühlt, dass er sich bedroht fühlt. Er sagt aber zu Aaron, dass er bezeugen kann, dass das, was er gesehen hat, kein medizinischer Fall war und er würde alles bestätigen, was Pfarrer Moore ausgesagt hat und zu diesem Zweck ins Gericht kommen würde.
Dazu kommt es aber dann leider doch nicht, denn er erscheint bei dem Termin erstmal nicht. Daraufhin die Anwältin Aaron versucht dann mit ihrem Kollegen da rauszufinden, wo der ist und trifft ihn dann auch nochmal vor dem Gerichtsgebäude, glaube ich sogar, oder zumindest sieht ihn da und will mit ihm reden und so weiter und er hatte vor irgendwas Angst. Er sieht dann auch plötzlich irgendwas und versucht dann wegzurennen und wird dann von einem LKW oder von einem Auto oder ich weiß nicht genau was das ist, so geht so schnell, dann wird er halt überfahren dementsprechend und kann dann gar nicht mehr aussagen, weil er dann an der Stelle gestorben ist.
Ja, sieht alles nicht so gut aus für Pfarrer Moore. Eine kleine Nebenstory ist ja auch, dass die Erzdiözese irgendwie nicht will, dass Pfarrer Moore aussagt, weil die hat irgendwie Angst, der könnte die Kirche blamieren, indem er irgendwelche Märchengeschichten erzählt. Pfarrer Moore hat nämlich auch ausgesagt, was er an dem Tag erlebt hat oder in der Nacht erlebt hat und wie er das empfunden hat, was er gesehen hat und dass er davon überzeugt war und ist, dass Emily Rose besessen ist. Er möchte auch weiterhin noch Emilys Geschichte erzählen. Jetzt muss Aaron eigentlich ihn davon abhalten, nochmal auszusagen, weil die Erzdiözese ja eigentlich ihr Auftraggeber ist sozusagen. Aber sie glaubt inzwischen an Pfarrer Moore und sie weiß, dass es ihm ganz wichtig ist und sie würde nicht mal daran denken, zu versuchen, ihm das auszureden und gibt ihm praktisch die Möglichkeit, vor Gericht noch einmal auszusagen, und das ist jetzt eigentlich so der zweite Höhepunkt in diesem Film, um Emilys Geschichte zu erzählen.
Und im Prinzip erzählt Emily diese Geschichte eigentlich selbst, denn sie hat dem Pfarrer Moore nämlich noch einen Brief geschrieben an dem Tag nach dem Exorzismus, also nach dem Versuch des Exorzismus, hat sie ihm einen Brief geschrieben und ihre ganze Situation geschildert und erklärt, wenn ich das jetzt noch richtig zusammenkriege. Und diesen Brief liest der Pfarrer Moore jetzt quasi in der Gerichtsverhandlung vor oder im Zeugenstand, wenn man so will, vor.
Richtig, und wir Zuschauer sind jetzt wieder bei Emily. Es gibt wieder einen Zeitsprung und Emily erwacht, weil sie hört, wie jemand ihren Namen ruft. Sie hört eine Stimme und steht auf und folgt dieser Stimme. Man sieht nun, wie Emily ganz alleine barfuß in ihrem Nachthemdchen auf ein Feld geht. Es ist ganz neblig und sieht alles ein bisschen aus wie im Traum. Sie geht einer Stimme nach, die ganz hoch klingt. Und jetzt ist es auch so, dass Emily das erste Mal nicht mehr so ausgemergelt aussieht, die ganzen Wunden, die sie hat, verschwinden. Emily hat ein reines, sauberes Gesicht und sieht wieder lebendig aus. Und in dem Brief schreibt sie, dass die Mutter Gottes zu ihr spricht.
Und die sagt zu Emily, das Himmelreich ist nicht blind für dein Leid, aber die Dämonen werden bleiben, so oder so ähnlich.
Ja, genau, die Dämonen werden dort bleiben, wo sie sind und du kannst mit mir gehen oder eben zurückbleiben und dich diesem Leiden stellen.
Daraufhin entscheidet sich dann Emily dafür, sich dem Leid oder ihrem Leid zu stellen bis zum Tode.
Genau, und an der Stelle zitiert Pfarrer Moore eben diesen Brief und die letzten Zeilen des Briefes sagen dann sowas Ähnliches wie, wie können die Menschen an Gott zweifeln, wenn ich ihnen den Teufel zeige? Und das ist wohl der Grund für ihre Entscheidung, sich bis zum Tod eben diesem Leid zu stellen. Und während Pfarrer Moore diese Zeilen liest, kommen ihm auch die Tränen und es ist wieder sehr, sehr still in diesem Gerichtssaal. Und damit ist praktisch auch Emilys Geschichte erzählt.
Und bei diesen Gerichtsverhandlungen, da gibt es ja dann am Schluss immer so ein Plädoyer von den Anwälten sozusagen, also von der Staatsanwaltschaft und auch von Aaron, beziehungsweise die Staatsanwaltschaft hatte, glaube ich, das Plädoyer schon mal vorher gehalten. Mhm. Jetzt ist die Verteidigung dran nach dieser Aussage von Pfarrer Moore. Und genau, ich glaube, die Biene weiß das noch ein bisschen besser, was die da genau gesagt hat.
Ja, also die Aaron, die versteht es dann wirklich jetzt nochmal alles zusammenzufassen, nämlich auch ihre eigenen Zweifel, die sie während des Prozesses hatte. Und sie stellt so ein bisschen in Frage, was alles gehört und gesehen wurde, kann man sich nicht so ganz erklären. Gibt es diese düstere Welt? Und zum Schluss sagt sie zu den Geschworenen, sie erwartet nicht, dass sie alles glauben, was Pfarrer Moore glaubt. Aber sie erwartet oder hofft, dass die Geschworenen an Pfarrer Moore glauben, der Emily von Herzen geliebt hat. Und das ist auch in diesem Prozess deutlich geworden. Und tatsächlich haben die Geschworenen auch dann nochmal einen großen Einfluss genommen. Es gibt einen Schuldspruch. Pfarrer Moore ist schuldig der fahrlässigen Tötung, aber die Geschworenen empfehlen dann eine Haftstrafe in Länge der Untersuchungshaft. Und somit ist Pfarrer Moore ein freier Mann.
Damit sind wir dann am Ende von dem Film, mehr oder weniger zumindest. Es gibt nochmal eine Schlussszene, in der dann Pfarrer Moore und Aaron, die Rechtsanwältin, nochmal miteinander sprechen. Und zwar beim Grab von Emily. Und da sagt der Pfarrer, wenn ich mich recht erinnere, auch sowas Ähnliches wie, sie haben auch in die Dunkelheit gesehen. Also sie haben ja alle schreckliche Dinge gesehen. Auch Aaron hat einige schreckliche Dinge gesehen. Aber sie meint dann, sie weiß nicht genau, was sie gesehen hat.
Ja,
und
genau.
Ja, damit endet dann mehr oder weniger auch der Film. Also er ist schon ein bisschen leicht versöhnlich am Schluss nochmal, obwohl es ja doch sehr schreckliche Sachen, weil man auch den Pfarrer, doch ist ein sehr sympathischer Mann und dementsprechend hat man ihn auch so ein bisschen lieb gewonnen und glaubt ihm auch, dass er Emily nur helfen wollte in dem Sinne. Und dementsprechend ist man dann mit dem Urteil, glaube ich, auch ganz zufrieden, dass er dann doch wenigstens frei ist, auch wenn er schuldig gesprochen wurde. Aber
ja, ich glaube, er ist ja auch gestraft mit dem, was er erlebt hat.
Genau, er ist auch gestraft, ja.
Und das muss auch wirklich einfach reichen nach all der Finsternis. Ja, also der Film ist eine spirituelle Reise. Die haben das, finde ich, ganz toll gemacht mit der Handlung. Die Entwicklung der Personen, das immer tiefer Eintauchen, die Konfrontation mit dem Schrecken, der Zwiespalt zwischen was ist echt, was ist nicht echt, was ist, wo endet geistige Erkrankung, wo beginnt Besessenheit, was kann ein Placebo. Selbst kulturelle Dinge werden aufgegriffen, wo überall auf der Erde wird noch ein Exorzismus durchgeführt. Also es wird sehr, sehr viel behandelt, ohne aufdringlich zu sein. Man wird wirklich in den Bann der Geschichte gesogen und deswegen würde ich zum Abschluss nochmal die Filmstory bewerten, auch mit einer grandiosen 9, also 9 Punkte. Und von mir ganz klar eine Empfehlung für alle Horrorfans, sich diesen Film anzuschauen.
Ja, also eine Empfehlung auf jeden Fall, da kann ich mich nur anschließen. 9 Punkte geben wir für den Gruselfaktor und auch für die Story an sich. Also das ist für uns, haben wir ja schon ganz am Anfang mal erwähnt, wirklich einer unserer Lieblingsfilme und den finden wir wirklich auch von vorn bis hinten irgendwie schlüssig und gut. Sicherlich kann man vielleicht das ein oder andere nochmal drüber diskutieren, haben wir auch schon gemacht.
Mhm,
so,
ja.
So ein bisschen, so ein paar Fragen sind schon aufgekommen, aber...
Ja, vor allem du hattest vorhin gefragt, warum Emily sich wirklich der Sache gestellt hat und nicht...
Ja, und zwar natürlich, warum sie, also die Mutter Gottes hat ja zu ihr gesprochen und hat ihr die Möglichkeit gegeben, gleich auch mitzukommen. Also dann wäre sie ja diesem Leid eigentlich entflohen erstmal. Oder zum, ja, natürlich, ne? Also es ist ja dann der Tod, oder?
Gehe ja,
ich mal davon
so
aus. Also sie
verstanden.
Kommt ja dann ins Himmelreich dementsprechend sofort, könnte sofort hingehen, aber sie entscheidet sich dann dafür zu bleiben, damit sie der Welt quasi zeigen kann, es gibt Gott und es gibt einen Teufel, oder?
So genau, verstehe ich das. So hat sie es dann auch wieder wiedergegeben. Und das ist halt, kommt auch so ein bisschen vor, dass eben wir in einer Welt leben, die sehr hoch technologisiert ist und in der alle Glaubensfragen sehr, sehr zurückgewichen sind. Unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse verdrängen doch die Spiritualität. Und Emily wollte eigentlich der Welt eine magischere Welt zeigen und hat sich somit geopfert. Und da haben wir auch so ein bisschen darüber diskutiert. Und dann kommt man eigentlich auch so in das eigene Leben. Wie viel Spiritualität spielt für einen selber eine Rolle oder wie viel glaubt man und was glaubt man? Und ich bin sicher, der ein oder andere, der diesen Film sieht, führt auch die ein oder andere Diskussion darüber, was möglich ist aus dem Jenseits und was nicht und wie viel Agnostiker steckt in uns oder wie viel Glauben.
Ja, da ist auf jeden Fall schon Spielraum zum Diskutieren da. Das kann man auf jeden Fall so, glaube ich, stehen lassen. Schaut euch den Film einfach mal an, falls ihr ihn nicht kennt und falls wir euch nicht zu sehr gespoilert haben. Wir haben ein paar Szenen weggelassen. Also es sind schon einige Schockmomente dabei. Also wir haben nicht alles erzählt jetzt hier. Und wenn ihr den Film schon gesehen habt, dann schaut ihn euch nochmal an. Oder teilt uns einfach auch mit, was ihr so von dem Film haltet. Das könnt ihr natürlich auch gerne machen auf unseren sozialen Netzwerken, unter den Kommentaren, bla bla bla, überall. Und ja, eigentlich wollten wir nochmal so einen kurzen Schwenk, also weil der Film ja auf einer wahren Begebenheit beruht, haben wir ja ganz am Anfang schon mal gesagt, nochmal zu Anneliese Michel zurückkommen.
Passend zur Diskussion, wie viel Spiritualität lassen wir in unser Leben. Es handelt sich bei Anneliese Michel ja um eine sehr gläubige junge Frau oder handelte. Die Arme ist ja leider verstorben. Und wie wir schon am Anfang gesagt haben, damals ist natürlich mit diesem ganzen Glaubenskonstrukt jemand wirklich übelst zu Schaden gekommen. Also die junge Frau hat unfassbar viel Leid über sich ergehen lassen müssen, weil man eben ihr eingeredet hat und sie davon überzeugt war, dass sie besessen war. Und in Wirklichkeit hätte man diese Frau wahrscheinlich retten können mit einer medizinischen Behandlung. Und was auch ein Mensch in der Lage ist zu glauben und was das mit ihm macht, das kommt in der Geschichte auch wirklich deutlich rüber.
Wir wollten euch dazu auch noch mal ganz kurz ein bisschen einen Ausschnitt von den Tonaufnahmen zeigen, von den echten Tonaufnahmen sozusagen von der Anneliese Michel. Die sind nämlich ganz schön, auch teilweise ganz schön gruselig, ne? Die mit mehreren Stimmen und so weiter spricht und so fort. Also das ist auch schon, wir hören mal ganz kurz rein.
Boah, pfui, wie schrecklich. Wer braucht einen Horrorfilm, wenn die echte Welt so etwas Gruseliges bietet?
Ja, auf jeden Fall, da brauchst du eigentlich nichts mehr, wenn du sowas hörst. Das ist ja furchtbar.
Ja, aber wenn es euch interessiert, recherchiert gerne mal auch über den Fall Anneliese Michel. Auf jeden Fall auch sehr furchteinflößend.
Ja, und mit diesen fiesen Klängen lassen wir euch jetzt auch ein bisschen alleine und verabschieden uns.
Genau, und wir freuen uns auf jeden Fall über euer Feedback und hoffen, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es eine weitere Blut-Kreischlauf-Folge von uns gibt.
In diesem Sinne, schönes Gruseln und bis zum nächsten Mal. Tschüss.